Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde Seelsorge auf KTV zusammen mit Pater Kai Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen darf, auch in dieser Sendung. Lieber Herr Professor Wallner, lieber Pfarrer Rimmel, seit Jahren verfolge ich Ihre Sendungen, die ich sehr schätze und mit vielen Freunden und Bekannten teile. Das ist sehr löblich. Meine Freude am Glauben, damit verbunden unser Heiliger Vater, den ich in den Sendungen mit Ihnen erlebe, hat mich dazu gebracht, dass ich, spätberufene Kunstmalerin, Bilder von Papst Leo male, auch beim Angelus. Mit herzlichem Gruß, Pater Karl, und es ist so ein Bild.
Schau, ja. Schau, schön, wunderbar. Ja. Also ich freue mich immer, wenn unsere Sendung inspiriert, auch künstlerisch inspiriert und so weiter, den Glauben jetzt eben stärkt. Ja. Papst Leo ist natürlich auch sehr fotogen und ein gutes Motiv zum Malen. Gratuliere.
Pater Karl, in Rom oder in Italien, da gibt es die lange Tradition, dass die Päpste von den Menschen bestimmte, vom Volk bestimmte Spitznamen erhalten, aha, die das jeweilige Pontifikat in gewissem Sinn auf den Punkt bringen. Johannes der 23., der wurde genannt Papa Bono, der gütige Papst. Johannes Paul I., Papa del Sorriso, der lächelnde Papst. Johannes Paul II., Papa Pellegrino, der pilgernde oder reisende Papst. Mhm. Wie würdest du denn, schauen wir mal, wie du das einordnen würdest, Papst Leo einordnen, auf den Punkt gebracht oder in einer Formulierung?
Naja, mich imponiert schon der Name Leo, Papa Leone. Er ist schon ein Löwe, Leo heißt der Löwe, er ist schon ein Löwe. Und ich kann es noch schwer einordnen, weil, also wir sind jetzt über einem Jahr Pontifikat, es fehlt mir noch ein bisschen was. Ja? Also ich höre jetzt eben auch, ich habe das über Leute gehört, die bei ihm jetzt eben waren und die Situation geschildert haben. Und er soll dann gesagt haben, er braucht jetzt mal wirklich die erste Zeit, um das vatikanische Umfeld, die Kurie zu ordnen. Und wir wissen ja, dass Papst Franziskus mit der Kurie also nicht so gut umgegangen ist, um das mal so zu sagen. Er hatte da kein Verhältnis dazu. Und dass Papst Leo jetzt eben die Kurie ordnet, würde ihn fast ein bisschen nennen Papa Diplomatico oder Papa Gentile, weil er sehr, sehr ruhig und er macht sehr viel, aber er macht keine Aufreger, ja, was ich sehr gut finde, dass er wieder so in ein normales Fahrtwasser gekommen ist. Er weiß schon, wie man Akzente setzt. Ich erinnere an diese Formulierung bei seiner ersten Enzyklika Magnifica Humanitas, dass eben künstliche Intelligenz entwaffnet gehört, also dadurch erregt er Aufmerksamkeit. Aber er ist kein Draufhauer, ja, sondern er ist ein, ja, Diplomatiker passt auch wieder nicht so. Also er ist ein Papa, ein Entwickler, würde ich sagen. Einer, der, ja, unser Erzbischof Grünwiedel war bei ihm, der hat das Zuhören als so stark von ihm beschrieben. Einer, der zuhören kann. Also Papa Gentile Diplomatico, ja, würde ich ihn vielleicht nennen. Ja.
Also ich habe mich hier in Rom getroffen mit einem langjährigen Mitarbeiter im Vatikan. Er hat zu mir gesagt, der Papst sei langsam, langsam, langsam.
Also das stelle ich auch fest, ja. Also das tut natürlich auch ein bisschen weh. Wir haben seit Februar 2025 keinen Präsidenten der päpstlichen Missionswerke. Das ist immer ein Erzbischof. Ich habe 4 erlebt in diesen 10 Jahren, wo ich dafür verantwortlich bin. Derzeit läuft die Ernennung meines Nachfolgers. Ich kehre ja wieder an die Hochschule Heiligenkreuz ganz zurück dann. Und da brauche ich einen guten Nachfolger. Österreichische Bischöfe haben schon lang 3 tolle Priester eingereicht, ja. Aber die Ernennung hängt in der Luft, ja. Also, es kommt sicher rechtzeitig, deshalb bitte cool down, ja. Es geht gut weiter mit den päpstlichen Missionswerken in Österreich. Aber eben, es ist doch auch, ja. Also, mir fehlt ein bisschen, ihr kennt mich ja, wie ich emotional werden kann. Am liebsten hätte ich etwas eben schon gestern gehabt, was mir heute eingefallen ist. Aber ich glaube, dass das der Kirche eigentlich ganz gut tut. Ja. Vielleicht auch nach einem Jahr, er macht eben sehr viel, bei mir merke ich eine gewisse, am Anfang war es natürlich wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant und so weiter, aber inzwischen gehört er schon zum Inventar der Kirche, muss man auch sagen. Ja. Also und die Übertragungen aus dem Vatikan laufen professionell und gut, das ist sehr schön. Mir springt dann in den Social Media was rein von ihm, was ich sehr schön finde. Aber eben langsam, also wenn man ihn Papa langsam nennt, dann nicht negativ, würde ich sagen. Also ich finde es derzeit wirklich positiv. Die Kirche hat eine 2000-jährige Geschichte. Ja. Und wir vielleicht auch eine Erinnerung daran, seit Johannes Paul II., ja, so sehr ich das jetzt eben schätze, ist eine wahnsinnig starke Fokussierung auf das Papstamt gekommen, auch durch die Medien. Früher hat es das nicht gegeben. Man wusste, da gibt es einen Papst, der Name wurde bei der Messe genannt und so weiter. Sein Bild hing in der Pfarrsakristei oder in der Pfarrkanzlei oder in der Sakristei und das war der Papst. Mit den Medien dann plötzlich kommt der Papst dauernd in den Haushalt, ist dauernd über Fernsehen und so weiter jetzt eben da. Da hat sich was geändert, aber Kirche ist nicht Papst, ja. Der Papst hat eine wichtige Aufgabe, nicht, aber eben jetzt wir sind Kirche im besten Sinn des Wortes. Ja, jeder Gläubige, jeder Priester, jeder Pfarrer, jede Ordensfrau und so weiter. Wir sind Kirche und eben der Papst ist wichtig, aber eben eine Monopolisierung jetzt eben des Begriffes Kirche auf das Petrusamt, also das wäre auch nicht gut, also eine emotionale Monopolisierung. Und deshalb ist das, glaube ich, ganz gut jetzt. Also ich glaube, das tut uns gut, dass Papa Leone so ein bisschen runterkühlt, das Ganze.
Pater Karl, du kommst sehr nahe, aber eine Zuschauerin hat es super beschrieben, sehr geehrter Pfarrer Römer, sehr geehrter Pater Karl. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Sendung und uns allen etwas von der unerschütterlichen Ruhe und Freundlichkeit, die Papst Leo immer wieder ausstrahlt mit freundlichen Grüßen. Tatsächlich, der Titel, der ihm hier verliehen wird, ist Papa Calmo, der ruhige Papst. So wird er in den Medien bezeichnet. Also nicht langsam und sogar nicht lahm, sondern einfach ruhig und bedächtig. Und der Kirchenhistoriker Jörg Annesi deutet das Ganze so, alles, was er von sich gibt, wirkt sehr durchdacht und schlüssig. Oder der Münchner Kardinal Marx sagte über Papst Leo, er will Brücken bauen und ist der Garant der Einheit der Kirche. Der Papst stehe ihm nicht für ruckartige Wendungen, er wolle die Dinge sich entwickeln lassen. Das hast du auch gesagt.
Also da bin ich hundertprozentig. Ja, also Diplomatik habe ich eigentlich dieses Calmo gemeint, ja, also dass er nicht draufhaut und nicht jetzt eben grell ist und so weiter in seinen Stellungnahmen. Nicht auch, dass er sich schon eingefügt hat, er ist der 14. Leo, der 264. Petrus-Nachfolger, auch von der Kleidung her und so weiter und so fort. Ein bisschen eine Sache fällt mir auf, er tut wahnsinnig viel, viele kleine Sachen. Ja, also ich würde ihm, wenn ich ihn beraten dürfte, würde ich sagen, lieber Papst Leo, ja, cool, ein bisschen down auch im Persönlichen, was du tust. Er fährt dahin und dorthin und da Ansprache. Das war im Heiligen Jahr. Es wurde ja mitten im Heiligen Jahr gewählt, 2025. Das war gut, dass er da das alles so intensiv fortgesetzt hat. Aber jetzt sollte er ein bisschen mehr jetzt eben schauen, also ein bisschen anmaßen, denn der kleine Zisterzienserpater, der da in Österreich mal jetzt auf Zeit die päpstliche Missionswerke leiten darf, also hier dem Heiligen Vater einen Rat gibt. Aber ich mache das auch bei Mitbrüdern, wo ich merke, dass sie sich verzetteln. Also zu viele kleine Sachen und die eigentliche Aufgabe des Petrus-Nachfolgers sind eben jetzt Bischofsernennungen, ist die Ordnung der römischen Dikasterien, ist jetzt eben die Sorge für seine Mitarbeiter dort im Vatikan. Ja? Also lieber aber größere Akzente als eben viele kleine Sachen, die er da macht. Was mir sehr imponiert, ist, dass er zum Beispiel jeden Dienstag, ja, du weißt das besser, du sitzt ja in Rom, aber jeden Dienstag nach Castel Gandolfo fährt, auch Tennis spielen, weil ich glaube, das ist einfach auch grundsätzlich für eine priesterliche oder eine geistliche Kultur ganz wichtig, dass man Freizeit, Leiblichkeit mit einbezieht, damit man dann eben die Kraft hat, in einer guten Weise geistlich zu wirken. Also da ist er vorbildlich. Aber ich würde ihm raten, Heiliger Vater, es ist genug, wenn wir dich alle 2 Wochen mit irgendwas jetzt eben erleben und so weiter und nicht jetzt eben fast täglich irgendeine neue Sache, ist eine neue Ansprache und so weiter und so fort. Also da sind wir ein bisschen überfordert, auch durch diese Quantität eben, die da an seinen Aktivitäten uns geliefert wird. Vielleicht ist auch ein Problem der Berichterstattung, aber eben lieber was Großes kleckern, was Großes klotzen, so heißt es ja, als viele kleine Sachen kleckern. Aber das ist schwer und ein bisschen wirklich anmaßend. Ich muss das wahrscheinlich jetzt beichten, was ich gesagt habe, weil natürlich, also er möchte Hirte sein und er hat ein unglaubliches Engagement und eine Dynamik und insofern ist es sicher positiv. Aber nur, ob er es durchhält, so in dieser Art und Weise, muss man schauen, er ist doch auch schon 70.
Ja, vor wenigen Tagen ist ja der Schweizer Kardinal Cherich verstorben mit 79 Jahren, ganz plötzlich eigentlich. Und Papst Leo hat ja selber auch das Requiem gefeiert und hat es selber gemacht, auch sicher als Wertschätzung gegenüber diesem Kardinal. Und ich habe mir sagen lassen, hier in Rom bis Papst Benedikt XVI. War das eigentlich gang und gäbe, dass der Papst selber das gemacht hat. Auch das übernimmt er wieder selber.
Ja, wir werden es jetzt erleben, da ist auch unser Erzbischof Grünwiedel dabei, nicht? Also die Übergabe der Pallien macht dann die Erzbischöfe persönlich, die Priesterweihen für die Diözese Rom macht er persönlich und so weiter. Also ich glaube, dass das in Rom alle wirklich positiv erleben. Nur meine Sorge ist eben, kann man das so durchhalten? Ja? Und es ist halt auch die Frage, was bin ich in erster Linie? Bin ich jetzt Lokalbischof, Seelsorger hier oder eben habe ich diese Verantwortung für die Weltkirche? Also ich kann nur von mir sagen, zum Beispiel, ich erlebe das durch meine Präsenz auch, letztlich auch durch die Medien, danke auch Stunde der Seelsorge. Viele Leute wollen dann zu mir kommen, mit mir reden, beichten und so weiter. Es wäre mir nicht möglich. Ja, also ich wäre dann tot, weil das, was ich hier mache, ist faktisch mein Hobby. Ich sitze oben am Schreibtisch, Projektanträge aus der ganzen Welt, der Erzbischof kommt, Besuch, du brauchst, also es würde einfach nicht gehen, also du würdest dich aufreiben. Und deshalb also ist der Rat, den ich jedem geben muss in kirchlicher Verantwortung, so sehr er jetzt eben alles gerne macht, und das tut unser Papst, aber fokussiere, das ist mein Rat, fokussiere.
Übrigens, in Rom sagt man, dass wenn ein Kardinal stirbt, dass immer 3 stirbt. Ich habe in Maria Maggiore mit Kardinal Malcricas die Heilige Messe gefeiert. Das hat er auch zu mir gesagt. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Er sagt, doch, Sie werden sehen. Sie werden sehen. Es sterben immer 3 Kardinäle zusammen. Innerhalb, Sie werden sehen, in den nächsten 1-2 Monaten sterben 3 Kardinäle.
Das ist eine interessante These. In meiner Verwandtschaft gibt es auch so eine These, dass eben in bestimmten, glaube ich, ungeraden Jahren oder so, wer stirbt und so. Aber das hat dann auch eine gewisse aber ist doch eher zufällig, würde ich sagen. Ja. Aber schauen wir mal. Ja.
Das ist ganz ernst, wie mir gesagt, Sie werden sehen, in den nächsten 1-2 Monaten sterben 3 Kardinäle. Wir werden es beobachten. An anderer Stelle in Rom hat man mir gesagt, das habe ich wiederholt gehört, wenn der erste Kardinal gestorben ist, dann verfassen alle anderen das Testament. Wenn der zweite Kardinal, ja, das sagen die, das ist jetzt so eine römische Pädagogik. Wenn dann der zweite Kardinal gestorben ist, gehen alle anderen beichten. Und das ist der römische Humor. Und wenn der dritte Kardinal gestorben ist und die Serie dürr ist, dann gehen alle Kardinäle ordentlich Abendessen.
Thomas, da bin ich dir wirklich dankbar. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja richtig lustig und zugleich auch geistlich, ja, weil ich glaube, eben jeder Todesfall ist ja für jeden immer eine Herausforderung, dass man wirklich sich neu justiert und daran denkt, wir leben nicht für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Und wenn die Kardinäle das dann so ernst nehmen. Ich glaube übrigens, dass ich das auch noch sage. Ja, also die Kardinäle, die ich kenne, sind wirklich fromm. Ja. Also wir haben wirklich ein tolles Personal in der Kirche, in der Leitung der Kirche. Und deshalb haben sie uns auch diesen wunderbaren Papst jetzt eben gewählt. Ja. Und aber interessante römische Anekdoten, die ich da erfahre. Vielen Dank.
Das habe ich an mehreren Stellen hat man das so gesagt, Vater Karl. Ich finde das eine interessante römische oder vatikanische Pädagogik. Vater Karl, du hast ja schon gesagt, dass Papst Leo auch eine Ruhe ausstrahlt, Kraft seiner Kleidung. Und das Modemagazin Vogue hatte ja ihn zu einem der bestgekleidetsten Persönlichkeiten des Jahres 2025 gewählt. Und der italienische Designer Filippo Sorcinelli heißt der, der schon die Päpste Benedikt XVI und Franziskus einkleidete, erklärt diesen Stil mit den Worten Entscheidung für Maß und Ordnung. Auch hier strahlt Papst Leo Ruhe aus.
Also wir haben ja Bilder von ihm, wie er Missionar war in Peru, ja, also im Hemd, wie er dort bei einer Überschwemmung jetzt eben mit Stiefeln steht und so weiter. Also der Mann ist total bodenständig. Er weiß aber auch eben jetzt, dass das Papstamt ein Amt ist. Es ist ein Amt. Und Ämter werden auch ausgedrückt durch bestimmte Insignien. Und die Kleidung des Papstes ist eben keine, wie soll ich sagen, ja, keine Nebensächlichkeit, das ist falsch, ja, aber sie ist eine Nebensächlichkeit, die eine Hauptsächlichkeit jetzt eben unterstützt und ausdrückt, nämlich, dass wir hier den Nachfolger des heiligen Petrus haben. Und das ist schon gut, dass der Papst sich jetzt wieder so kleidet, wie die Päpste immer gekleidet waren. Mittlerweile bin ich ja auch, ich habe schon so viele Päpste mittlerweile in meinem Leben erlebt, auch wenn der Johannes Paul so lang, aber wenn du die Bilder schaust, der steht auf der Loggia, schaut genauso aus, der steht auf der Loggia, schaut genauso aus und so weiter. Und dadurch wird auch deutlich eben jetzt, also es ist ein Amt, ja, und nicht eben jetzt eine Person, die wir hier jetzt letztlich ehren, eben Nachfolger des heiligen Petrus und Vikar Christi auf Erden in sichtbarer Weise. Also das sind ganz wichtige Sachen. Ja, und dass der Papst dann gut ausschaut, man, also das ist natürlich ganz klar. Mir tut es ja ein bisschen leid, ja. Also eine Sache würde ich ihm noch raten, über die Schuhe von Papst Benedikt hat man einen riesen Trara gemacht, ja, obwohl ihm die geschenkt worden sind. Aber diese roten Schuhe stehen auch für Martyrium, ja. Und das ist, also ich finde, Straßenschuhe, schwarze sind nicht so angebracht. Ich möchte, dass die Bischöfe ordentlich angezogen sind, damit wir uns Christus in ihnen vorstellen können. Ich möchte, dass die Priester am Altar ordentlich angezogen sind, ja, weil sie nicht für sich selbst stehen, sondern jetzt eben für Christus. Ja. Das ist eine Sache auch für unsere Psychologie. Jesus braucht es nicht. Ja, ihm ist es wurscht, ob wir Straßenschuhe oder sonst irgendwas tragen oder Jeans. Das ist ihm ganz egal. Wir brauchen das, weil wir sinnliche Menschen sind, ja, und weil wir Sinnlichkeit eben brauchen. Und es gilt eben auch, Kleider machen Leute. Und deshalb ist es schön, dass der Heilige Vater eben hier nicht nur Bella Figura macht, weil er eben sehr sympathisch ausschaut, sondern Bella Figura macht, weil er einfach die Insignien zur Geltung bringt, die eben ein überzeitliches Amt symbolisieren.
Aber der Papst hat schon auch Stilbuch. Es gibt hier dieses Bild, ich habe es von katholisch.de, Papst Leo, ich halte es mal in die Kamera, mit Sneakers, also mit schwarzen Hund, also ja. Nichts mit roten Schuhen wie Papst Benedikt XVI, sondern weiße Sneakers. Und die Überschrift Papst Leo XIV begeistert plötzlich Sneaker-Fans. Und da steht dazu auf katholisch.de, gerade der Kontrast zwischen traditioneller Kirchenkleidung und moderner Streetwear sorgte auf Plattformen wie Instagram, Reddit oder X für zahlreiche Reaktionen. Kommentare wie Nike wurde jetzt offiziell gesegnet oder du kannst den Jungen aus Chicago holen, aber nicht die Nike-Schuhe aus den Jungen, verbreiten sich rasant im Netz. Und dann die New York Times hat ja auch ihn zu den stilvollsten Persönlichkeiten des Jahres 2025 gezählt und schrieb, der erste US-amerikanische Papst habe für immer das Bild des Papsttums verändert, aber nicht mit roten Schuhen, Pater Karl. Aufmerksamkeit erregte unter anderem ein Auftritt, bei dem Papst Leo XIV. Eine Baseballkappe der Chicago White Sox zur weißen Soutane trug. Also er bringt ja amerikanischen Stil in den ganzen Vatikan hier rein.
Also ich würde sagen, Amerikaner natürlich, das spielt schon eine Rolle, aber er ist einfach ein Mensch des 21. Jahrhunderts. Also wir werden ja vielleicht erleben wir keinen Papst mehr, das wissen wir nicht. Ja, aber eben jetzt, also er ist 21. Jahrhundert. Und also das ist einfach jetzt durch ihn da. Ich glaube, bei Nike, ich hoffe, dass die ordentlich gespendet haben im Vatikan, aber in der Werbeabteilung haben sicher die Sektkorken geknallt, ja, wie der Papst da, wie dieses Bild von ihm aufgetaucht ist. Ich glaube, da war er noch Missionar, eben wie er da mit den weißen Nike-Turnschuhen da jetzt eben fotografiert ist. Ich glaube, dass Papst Leo, und ich habe das ja, wie wir ihm das Motorrad übergeben haben, eine Sensibilität jetzt eben hat, dafür, dass, was für eine Kraft er in der Werbung auch einfach hat. Ja? Weil, wie wir ihm das Motorrad damals mit den Jesus-Bikern aus Würzburg übergeben haben, und die Bitte war, wir waren alle nervös, also dass er signiert, damit es diesen Wert auch für die Versteigerung hat. Und ohne ihm dann was zu sagen, hat er sich einfach draufgesetzt und in die Kamera gelächelt. Also da musst du schon irgendwie ein Gefühl haben jetzt eben für, wie komme ich rüber. Und er ist halt ein Papst. Wir haben mittlerweile seit 20 Jahren gibt es diese Selfie-Mode und so weiter, wo man sich selbst jetzt eben fotografiert in Szenen. Und uns hat Abt Gregor damals in den 90er Jahren, wie ich Novize war, Pater Gregor damals hat uns gesagt, wenn ein Fotograf kommt, ja, dann lächelt in die Kamera, weil da haben wir oft so das Defizit, warum soll ich fotografieren? So eine falsche Bescheidenheit. Und er hat gesagt, lächelt in die Kamera, weil nachher ärgert ihr euch drüber, dass ihr grimmig schaut. Und eben jetzt, wenn du freundlich lächelst, bist du zugleich auch eine Werbung für die Kirche. Und das haben wir bei Papst Leo.
Gut, Papst Leo ist für viele inzwischen eine Stilikone, wobei für mich auch der Kleiderstil von Papst Franziskus stimmig war. Und auch der Designer Sorcinelli sagt, seine überraschende Einfachheit, wir sind jetzt bei Papst Franziskus, fast schon eine evangeliumsgemäße Provokation sei es gewesen, in sich auch stimmig.
Ja, also ich akzeptiere es, wie das Papst Franziskus gemacht hat, und Papst Leo hat ja dann eben vom ersten Augenblick an gesagt, ich kopiere jetzt nicht den Papst Franziskus, sondern ich bin Papst Leo der 14. und nicht Franziskus der Erste oder Franziskus der Originelle. Ja, das muss man wirklich stehen lassen, und das ist absolut positiv gewesen, was die Akzente, die Papst Franziskus hier gesetzt hat. Aber mir hat der Papst Benedikt der 16. gut gefallen. Ja, also der hat wieder Dinge jetzt eben verwendet, wo man sagen muss, okay, das ist sehr stilvoll. Also der hat bestimmte Mozetten und so weiter wiederverwendet. Ich glaube, sogar die Camaura hat er getragen, dieses Kapperl, dieses, was Johannes der 23. hatten wir noch und so weiter. Wenn man das Ganze weiter runter potenzieren würde, immer weiter nicht, also die Tiara weg und die Sedia Gestatoria weg und so weiter und so fort, ja. Also ich weiß nicht, das ist okay, dass das alles weg ist. Der heilige Johannes Paul wollte die Sedia Gestatoria nicht mehr. Dann war es halt das Problem, wie sieht man den Papst? Ne? Also das ist ja doch etwas, wo ich nicht selbst mich inszeniere, sondern wo ein Amt jetzt eben zur Geltung kommt. Heute fehlt uns im Westen sehr die Sensibilität dafür, aber dafür haben andere, also die keine geistliche Qualität haben und die Welt eben jetzt unterdrücken und ausbeuten und so weiter und terrorisieren. Also die haben ihre Symbole jetzt eben der Macht und so weiter entwickelt. Und da ist der Akzent in Papst Franziskus, also da bin ich wirklich bei dir, der ist, war wirklich gut, auch wenn das natürlich ein bisschen lustig auch ausschaut. Ich erinnere mich, wie der gute Papst Franziskus im Weißen Haus war und da stand jetzt eben mit einem riesen Konvoi, diese riesigen Jeeps, ja, und dann der Papst Franziskus kam in einem kleinen Fiat, glaube ich, oder so daher. Also das hat schon teilweise lustig jetzt eben ausgeschaut. Das Symbol ist klar, ja, also wir brauchen äußere Formen nur, ja, das Äußere ist nicht das Entscheidende, sondern das, wofür jetzt eben der Papst steht. Und das ist eben für Jesus Christus, seine Kirche, für die Verkündigung des Evangeliums, der Liebe, der Einfachheit und letztlich der Ewigkeit, die unser eigentliches Ziel ist.
Ja, und was auch interessant war, diese Personalentscheidung. Ich sitze hier bei Rome Reports. Rome Reports hat den zweiteiligen Film über die Schweizer Garde produziert, da im Schweizer Fernsehen, da im deutschen Fernsehen auch gelaufen ist. Sehr toller Film über die Schweizer Garde, sehr aufwendig produziert. Und Papst Leo hatte jetzt einen Kammerdiener, und zwar ein Ex-Gardist, Anton Kappler. Den hat er zu seinem Kammerdiener gemacht, das gab es noch nie. Geboren ist dieser Kammerdiener in Wattwil im Kanton St. Gallen. Er war bis Ende Januar 2026 Leutnant und Mitglied der Schweizer Garde. Nach 25 Jahren ist er ausgeschieden und ist jetzt Kammerdiener. Es war übrigens Papst Leo, der dann damals diesen Film vorgestellt hat. Da war ich auch eingeladen. Das war eine ganz tolle Geschichte. Da war noch Kardinal Prévost, auch hier eine interessante Personalentscheidung. Und dann nochmal was anderes, Pater Karl. Johannes Paul II. Hatte ja einen Privatsekretär, Civic, jetzt Kardinal Civic, von 1978 bis 2005. In Wirklichkeit war er ja Privatsekretär von 1966 ab bis zu seinem Tod. Oder Benedikt hatte Genswein, der war von 2005 bis 2013, das ganze Pontifikat, aber auch schon vorher und dann auch bis zu seinem Tod. Und Papst Franziskus hatte ja die Privatsekretäre alle paar Jahre ausgetauscht. Er wollte nicht, dass die zu stark werden. Und Papst Leo ist hier auch wieder zur Ordnung zurückgekehrt. Er hat jetzt auch wieder zwei Privatsekretäre. Also er hat einen Kammerdiener, aber er hat auch zwei Privatsekretäre. Einen Priester aus Peru und einen Priester hier aus Italien. Auch hier wieder kann man sagen, zurück zur Ordnung.
Also ich finde, also das ist jetzt wirklich eine Kritik, weil ich das in Rom mitbekomme. Also dieses Bestehen von Papst Franziskus darauf, dass man nur eine bestimmte Zeit Ämter in Rom ausüben kann, das finde ich wirklich managementmäßig nicht angepasst, weil ich habe das ja bei den päpstlichen Missionswerken erlebt. Wir haben einen Präsidenten und dann vier Generalsekretäre für die vier Werke und ich habe in diesen 10 Jahren in jedem dieser Ämter 3 oder 4 Leute erlebt. Wie kannst du für eine Weltkirche, wenn du nur 3, 4, 5 Jahre jetzt eben tätig bist, wie kannst du da einen Überblick bekommen? Ich habe hier bei Miss Österreich 4 Jahre gebraucht, bis ich mich irgendwie ausgekannt habe mit dem ganzen Rom, die anderen Organisationen, wie das in Österreich läuft, in den Diözesen und so weiter, wie das mit den Mitarbeitern am besten zu arrangieren ist. Also das funktioniert einfach nicht. Du brauchst den Faktor Zeit. Und deshalb ist es also wirklich ganz in Ordnung, dass der Papst hier wieder auf einen Sekretär setzt. Was wäre der Benedikt XVI. Ohne Monsignore Genswein gewesen, nicht? Und wo du wirklich auch jemand hast, der zu dir steht, der dich kennt, wo du nicht neu erklären musst. Bitte, das ist ganz wichtig. Päpste sind absolut einsam in dieser Funktion. Sind die einsamsten Menschen. Die haben dann zwar 100.000 Leute vor sich, aber davon kannst du da gar nichts kaufen, weil unsere Emotionalität ist, wir brauchen Beziehungsgefüge und das geht über Personen und so weiter, nicht? Und das ist eben wirklich, ich glaube, das ist für ihn gut. Ja, er hat sich ja da auch eine Kommunität geschaffen im Vatikan jetzt, wo er wohnt, wieder, damit er ein Umfeld einfach hat. Niemand kann, das ist ja Papst sein und in Einzelhaft dann zu leben dort im Vatikan. Also wenn das dem Papst Franziskus gelegen ist, okay, ja, aber ich würde es niemandem jetzt eben raten. Und diese begrenzten Amtszeiten sind eigentlich also ein großes Defizit jetzt eben für die römische Kurie. Also ich bin da wirklich nicht begeistert davon. Wenn jemand Kompetenz hat, ja, und wenn jemand etwas kann, also im Management heißt never change a winning team. Ja. Also tausche nie ein Team aus, das funktioniert. Ja. Und dann nicht einfach, weil die Zeit abgelaufen ist und dann fahren wir, das ist einfach nicht, das ist nicht gesund einfach für eine Organisation. Und deshalb, also da bin ich sehr kritisch gewesen, weil ich selbst eben hier in diesen 10 Jahren bei den päpstlichen Missionswerken erlebt habe. Aber natürlich, das Anliegen war auch, dass da nicht irgendwie einer der Superstar ist und sich da deine Position ausbaut und so weiter. Also eine Begrenzung ist sinnvoll, aber eine Flexibilität in der Begrenzung ist noch sinnvoller.
Pater Karl, damit sind wir am Ende angelangt mit unserer Sendung. Leo der 14. Ein ruhiger Papst und Stilikone. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Dann beten wir ganz besonders für den Papa Calmo, beten wir aber bitte auch für den Vatikan, für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, für die Kardinäle auch, die ja so gefährdet derzeit leben, wie wir gehört haben, und dass wir wirklich jetzt eben auch diese Liebe und Verbundenheit mit dem Heiligen Vater zeigen, indem wir nicht auf Propaganda, Negativnachrichten gegen den Vatikan reinfallen.
Und wir beten für Kardinal Cerik, der verstorben ist, der Schweizer Kardinal.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.